Herzlich willkommen zur 344. Ausgabe des Sneakpods. Wir sind in Südfrankreich und werfen eine ganz ruhige Kugel durch die Gegend. Bei mir ist die Managerin unseres neuen Rising Superstars des Bubble, nämlich Claudia Nördinger.
Hallo. Und dann musst du wohl der Star, der kommende Star sein, Robert genau. Krüger.
Hallo.
Eine ganz ruhige Kugel. Worum ging's?
Eine ganz ruhige Kugel ist ein Sportfilm, würde ich mal sagen, vorsichtig gesprochen, über Pétanque oder Boule. Ich weiß nicht genau, ob das wortwörtlich dasselbe ist.
Aber das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen.
In dem Film wird mir das so vermittelt, dass ich das glauben muss. Also es wird mal so bezeichnet. Offensichtlich ist das irgendwie das Gleiche. Vielleicht gibt es da noch einen feinen Unterschied, den irgendjemand kennt. Den könnt ihr dann in die Kommentare schreiben. Aber es geht um diesen Sport, wo man diese dicken Eisenkugeln, so, das machen die so in Südfrankreich auf so Plätzen unter schattigen Bäumen, schattenspendenden Bäumen und werfen dann diese Kugeln. Man kennt das, jeder hat es bestimmt schon mal gespielt. Das Ziel ist dann irgendwie die Kugeln näher an diese kleine erste Kugel, die geworfen wird, zu legen, die man das Schweinchen nennt, wenn ich das richtig verstanden habe. Und der Trick ist dann halt, dass du dieses Schweinchen, also das kleine Ziel sozusagen, auch mit verschieben kannst, wenn du es triffst oder wenn deine Kugel es irgendwie mitreißt oder so. Kann es also sein, dass du vier Kugeln da liegen hast von deiner Mannschaft und dann kommt der Gegner und nimmt das Schweinchen mit zu seinen Kugeln rüber, dann liegen deine vier Kugeln da immer noch ganz toll, nur das Ziel ist weg. Und da gibt es dann wohl offensichtlich so ein bisschen Strategiemöglichkeiten. So, wir erleben jetzt am Anfang des Films, wie Gérard Depardieu und ein zweiter Schauspieler, dessen Rolle Momo heißt, ich weiß gerade nicht, wie der Schauspieler heißt, das spielen und es offensichtlich sehr gut können und es dazu benutzen, bei so Wetten irgendwelche Leute, die nicht ahnen, dass sie sehr, sehr gut sind, über so ein bisschen Austrickserei quasi um eine Menge Geld zu erleichtern bei Wetten. Allerdings haben sie auch richtig Schulden bei irgendeinem fiesen Gangster. Und parallel dazu entwickelt sich eine neue Meisterschaft oder so eine Art. Er ist so ein Typ, so ein Geschäftsmann und der will eine neue französische Nationalmannschaft aufbauen und der will diesen alten, verstaubten Strukturen, wo nur alte, weißhaarige Männer diesen Sport spielen, aufbrechen und will das irgendwie zu einem coolen Fernsehhit machen. Und der sucht eine neue Mannschaft und ruft ein Casting aus. So, und jetzt beschließen sie, dass sie Momo da hinschicken und Gérard Depardieu ihn sozusagen coacht oder ihm hilft, ja. Und da sind dann so diese üblichen Trainingsszenen, wo er im Regen gegen den Wind spielen muss und dann eben diese Bewerbungsphase für diese Mannschaft und da wird er dann natürlich genommen, sonst geht der Film ja nicht weiter. Und dann passiert all das, was man in einem Sportfilm erwarten würde. Also Abkehr von den alten Freunden durch neuen Ruhm, Wiederbesinnung, bla bla bla. Das komplette Programm wird durchgezogen. Leider funktioniert es nicht wirklich. Also er hat ein paar wirklich nette Momente. Ist immer mal wieder auch ziemlich lustig. Also so 4, 5, 6, 8 Mal lachen kann man da schon. Aber so insgesamt, der Funke springt nicht über. Ich bin der Meinung, wir hatten das, glaube ich, neulich mal irgendwann, haben wir über Sportfilme an sich geredet und kamen zu der These, dass man über jeden Sport eigentlich einen Sportfilm machen kann, vermutlich. Und ich glaube, dass das auch hier funktioniert hätte. Also Boule funktioniert im Kino durchaus. Die Tricks und was daran so knifflig ist und so, das wird durchaus vermittelt. Also wir sehen ein paar tolle Trickshots, wo geworfen wird und dann knallt das auf die andere Kugel und rollt mit der zurück und so. Und das ist toll gefilmt und sieht sehr glaubwürdig aus. Und man kann da durchaus auch eine gewisse Spannung aufbauen. Und das eigentliche Thema ist ja sowieso abseits des Sports. Klar. Da geht es ja sowieso dann um das Zwischenmenschliche. Aber man hat das Gefühl, dass der Film so eine Liste hatte von Themen, die da behandelt werden müssen, wie ich jetzt eben schon sagte, was weiß ich, Abkehr von den alten Freunden durch neu gewonnenen Ruhm und dann aber wird man vielleicht auch fallen gelassen, wenn man aus irgendeinem Grund jetzt dann doch nicht mehr ins Team passt oder so. Und Streitigkeiten zwischen den Spielern, nicht verstehen mit dem neuen Trainer, die Managerin, man wird beim Vertrag übers Ohr gehauen, etc. pp. Du kannst dir 1000 solche Dinge ausdenken, die in jeden Sportfilm reingehören. Man hatte das Gefühl, dass der Film wie so eine Liste hatte, so eine Checkliste, die er abarbeiten musste. Und dann wird das Thema kurz angerissen, wird so in einer Minute so auf den Punkt hingearbeitet, dann ist das Thema abgehakt, dann ist es auch nicht mehr wichtig für den Rest des Films. Und das geht dauernd so. Und es ist am Ende einfach sehr vorhersehbar und du kannst genau, schon ab der Hälfte des Films kannst du alles vorhersehen, was jetzt noch so kommen wird. Und jeder einzelne dieser Punkte lässt dann so ein bisschen unzufrieden zurück und am Ende haben wir einfach nur so durchgehechelt durch so einen Sportfilm 1x1 und das hat im Endeffekt nicht funktioniert. Auch wenn die Schauspieler wirklich liebenswert sind und auch manche von den Figuren man wirklich so ein bisschen wachsen einem ans Herz. Aber ja, es kommt dann natürlich zum großen Showdown am Ende, wie das bei jedem Sportfilm ist, dass das große Spiel dann kommen muss und so. Auch das wird dann, also die Auflösung, die sie sich da ausgedacht haben, ist dann so über die Maßen albern. Das funktioniert auch nicht so richtig. Und alles in allem habe ich am Schluss mein kleines Zettelchen bei den E-Kinos in die mittlere Box geworfen, okay, weil er hatte so seine Momente, das kann man ihm nicht absprechen, aber richtig funktionieren tut er nicht.
Und wenn man jetzt sagen würde, so als Sommerkino für jemand, der nicht mit einem ganz hohen Anspruch ins Kino geht, kann man sich das schon anschauen oder?
Ja, es ist jetzt nicht, dass man schreiend davonlaufen muss. Das okay. Wie gesagt, ich habe jetzt beim Mittel reingeschmissen. Es ist jetzt nicht, dass er wirklich fürchterlich ist, aber
es gibt ja viele, die das so Südfrankreich mögen und Gérard Depardieu mögen, wobei ich inzwischen mich manchmal frage, warum. Und eben einfach so das so an sich alles ganz gerne sehen. Und
viel Südfrankreich ist jetzt nicht drin.
Okay.
Am Anfang sicherlich ein bisschen, wo sie da noch tatsächlich unter den Platanen stehen und irgendwelche Leute abzocken. Da ist es auch noch ganz lustig. Aber im Endeffekt befindest du dich dann die meiste Zeit in irgendwelchen Räumen drin oder in der wirklich sehenswerten Villa von dem reichen Schnösel, der das Ganze promoten möchte. Mhm. Der wird auch wirklich schmierig, super gespielt. Ich weiß den Namen des Schauspielers, sind ja alles irgendwelche Franzosen, die ich nicht kenne. aber der wird so richtig, der Kerl ist halt so, durch und durch geht's ihm nur ums Geschäft. Also er will einfach nur diese Meisterschaft zu so einem großen Fernseh-Event machen und will das vermarkten und da irgendwelche arabischen Sponsoren gewinnen, die ihn mit Geld zuscheißen sollen. Und er wohnt schon in so einer riesigen Villa mit Pool und allem und wirklich nobel und will sich aber nicht so richtig in die Details da reinwerfen. Dafür hat er seine Assistentin, die dann auch Momos und Managerin so ein bisschen wird und ihn da auch so gegen die Anfeindung. Der ganze Film hat auch noch so eine Thematik von Fremdenfeindlichkeit in Frankreich, weil Momo ist Algerier, algerischer okay. Einwanderer und deshalb wird er im Team und von dem Typen, den sie als Trainer engagiert haben, der ist extrem fremdenfeindlich und will eigentlich da nur seinen Sohn und die zwei anderen Typen, die er sich ausgesucht hat, will den eigentlich gar nicht im Team haben. Aber es gibt äußere Zwänge, warum ein Algerier ins Team soll und da hast du dann sofort den Konflikt mit dem Trainer und so weiter. Also das Thema wird auch noch so ein bisschen behandelt, aber ja, bis auf ein paar laue Witze wird es für nicht viel verwendet und es ist eine der Komponenten, die zum Showdown hinführt, aber ja, wie gesagt, das ist alles so eine Checkliste so. Das müssen wir behandeln, das müssen wir behandeln, das müssen wir behandeln und dann schreibt mir das alles irgendwie ein Skript dran, auch wenn das alles nicht so recht hält zusammen, aber das machen wir dann schon. Das ist im Grunde meine Kritik. Also so locker weggucken kann man ihn schon, aber das ist eine Sache, die hast du in 4 Wochen vergessen. Also wenn du mich in einem Jahr fragst, worum es in diesem Film ging, müsste ich die Folge jetzt hören, um mich wieder erinnern zu können.
Dann weißt du noch Buhl.
Ja genau, dann weiß ich noch Buhl und
Gérard
Depardieu und Algerien.
Also so viel, wie man weiß, wenn man den Trailer gesehen hat, so wie ich.
Ja, es gibt eine, das kann ich jetzt eigentlich nicht verraten, aber es gibt einen schönen Witz, der sich auf das bezieht, was Gérard Depardieu in letzter Zeit im Real Life so getrieben hat. Und der funktioniert ganz gut.
Hat einen russischen Akzent.
Es geht in die Richtung, ich darf es nicht verraten, sonst ist der Gag weg. Sonst okay. Verrate ich auch, was in dem Film hinten raus passiert.
Na gut.
Ja, Punkte, ich sag mal 5,5.
Okay. Bringt deinen nicht um, treibt deinen auch nicht ins Kino.
Ich weiß gar nicht, wo der Stefan seinen Schnuffi da reingeschmissen hat. Ich glaube sogar, bei Daumen runter. Aber das müsste er selber nochmal sagen. Okay. Ich habe es nur so aus dem Augenwinkel gesehen, weil ich wie immer, wenn ich aus dem Kino komme, meine Karte nicht mehr finde. Die immer in irgendeiner Hosentasche oder sonst wo. Diesmal war sie in meiner Handyhülle drin. Die extra reingesteckt, weil ich dachte, das nehme ich ja sowieso so oft raus.
Weil du gedacht hast, da finde ich sie bestimmt nicht mehr.
Sie bestimmt wieder, wenn ich
da das. Da finde ich sie bestimmt in der Woche wieder. Ja,
genau. Ich habe sie dann gefunden, ja. Aber ich stand da wieder davor und habe alles durchgesucht und dann habe ich nicht genau gesehen, wo der Stefan es reingeworfen hat. Aber ich glaube, es war bei Daumen runter. Ja. Aber der Stefan ist gerade umgezogen und deshalb nicht hier.
Schade.
Ja.
Der sitzt jetzt in Wiesbaden.
Sehr, sehr tolle neue Wohnung.
Hat er schon erzählt.
Das ist der Wahnsinn.
Ich möchte sie gar nicht sehen, weil ich hoffe, dass er einfach gelogen hat und sie in Wirklichkeit ganz schrecklich ist. Weil ich möchte, dass alle in solchen Höhlen wohnen wie ich.
Das ist Neid, oder? Ist das nicht eine Todsünde?
Bestimmt.
Nee, also die Wohnung ist leider zugegebenermaßen extrem toll.
Ja.
Insofern, weiß nicht, ob du dann zur Einweihungsparty gehen solltest oder nicht, aber ich freue mich schon drauf.
Naja.
Vor allen Dingen, weil er jetzt diesen neuen Grill hat, über die wir die letzten Wochen geredet haben. Er war zwar noch nicht aufgebaut, aber ich habe ihn da stehen sehen. Insofern.
Nein, der Stefan hat natürlich alles Gute verdient, was ihm passiert. Also freuen wir uns für ihn.
Diese Wohnung ist riesig. In allen Dimensionen. Das ist unfassbar. Ja.
Sehr schön.
Nächstes Thema. Du warst auch in der Sneak.
Ich war auch in der Sneak. Am Montag, jetzt muss ich mal schauen, wie der Film hieß. Der hieß The Young and Prodigious T.S. Spivitt. Und auf Deutsch hieß er Die Karte meiner Träume, wie Bob gerade nochmal für mich recherchiert hat. Was ich beides bemerkenswert finde, weil ich beide Titel vollkommen unsinnig finde.
Aber der Typ heißt T.S. Spivitt.
T.S. Spivitt.
Was heißt
Prodigious? Ja, dass er halt so, ach ja, gutes deutsches Wort dafür, dass er halt so umtriebig ist und Dinge... Ja. Also in seinem Fall ist es, er findet ja Sachen und er ist unheimlich begabt und so ein kleiner Bastler und sowas. Und beobachtet unheimlich gut und so. Es ist der neue Film von Jean-Pierre Jeunet, bekannt wegen Amélie natürlich und Alien Resurrection hat er gemacht und alle möglichen anderen Sachen. Ich finde ja, Micmacs haben wir auch mal besprochen von ihm.
Micmacs,
irgendwas mit Micmacs. Jetzt spielt dieser Film in den USA, auf Englisch auch. Die Hauptfigur ist eben dieser T.S. Spivitt, der ist 10 Jahre alt und lebt irgendwo in Montana auf einer Farm. Wir werden noch am Anfang, als wir dort ankommen, ist erstmal so das erste Gefühl, was man hat, so wow, sieht's hier schön aus. Also wirklich so alles ganz grün, tolle, tolle Farm, es ist wunderschön. Und er hat ein bisschen eigenartige Familie. Sein Vater ist so ein richtiger Cowboy. Also da sagt er irgendwann auch, der ist im falschen Jahrhundert geboren, weil er einfach, also wir sind schon... annähernd in der Gegenwart, aber er kommt einem ein bisschen so vor wie aus dem vorherigen Jahrhundert, vorvorherigen Jahrhundert. Mhm. Und seine Mutter, gespielt von Helena Bonham Carter, ist Wissenschaftlerin und beschäftigt sich die ganze Zeit mit Käfern und sowas.
Okay.
Es ist auch, das wird auch durchaus thematisiert im Film, es ist nicht so ganz klar, wo die Verbindung zwischen diesen Eltern besteht. Es erscheint eigentlich ein bisschen eigenartig, dass die zusammengefunden haben, aber okay. Und er hat noch eine ältere Schwester, die ist so richtig Teenager. Also zickig und frustriert darüber, dass sie in Montana auf einer gottverlassenen Farm irgendwo sitzt. Und er hat noch einen Bruder. Und er ist eben so ein bisschen der Eigenartige in der Familie, der, also gut, seine Mutter ist auch ein bisschen eigenartig, aber er ist eben der auf dieser Farm total deplatziert eigentlich ist, weil er hat eben beschäftigt sich mit irgendwelchen physisch-mechanischen komplexen Problemen und möchte so die großen Probleme der Welt lösen und so. Und dann bekommt er eben einen Anruf, beziehungsweise die denken eigentlich, dass sie seinen Vater sprechen wollen. Die rufen nämlich aus dem Smithsonian Institute an und sagen ihm, er hat einen Preis gewonnen für eine Erfindung, die er eingereicht hat. Wie gesagt, die denken, sie sprechen mit seinem Vater, aber eben er ist der, der das erfunden hat. Und er beschließt dann, nach Washington zu reisen, um diesen Preis entgegenzunehmen, heimlich. Und dafür macht er sich eben auf die Reise und springt auf irgendwelche Züge und fährt dann in der Gegend rum und so.
Er hat irgendwie das in Perpetuum mobile erfunden oder sowas,
gell? Ja, genau. The Eternal Motion Machine heißt es da immer.
Ja, genau.
Wobei das dann irgendwie, naja, wie auch immer, das ist alles so. Ich habe keinerlei physische... Vorbildung, trotz mathematischer Naturwissenschaften. Darum geht es da auch. Aber Ja, jedenfalls wird da eben immer so ein bisschen rum, also es wird dann auch, es ist ja ein 3D-Film eigentlich, aber wir haben ihn nur in 2D zu sehen bekommen. Man kann sich dann vorstellen, wie das in 3D ist, immer mal wieder, wenn er sich sowas vorstellt, dann schwebt das halt so über ihm im Raum und wird dann gezeigt, seine Gedankenwelt und so, und das ist bestimmt in 3D ganz schön. Deswegen möchte ich gleich sagen, es kann sein, dass bei dem Film man eh ein paar Abstriche macht, wenn man ihn in 2D sieht, weil eben so ein paar Sachen ganz offensichtlich so gemacht sind, dass sie in 3D eben besonders schön dargestellt sein sollen. In der Hinsicht, es haben auch ein paar Leute einen Vergleich mit Hugo Capré gemacht, den ich ja nun nicht so toll fand, aber
es eben, erinnert so von der
Machart ein bisschen. Genau, also diese Idee, dass man 3D verwendet, um die Gedankenwelt eines Jungen, eines ungewöhnlich begabten Jungen zu zeigen und so, das ist natürlich schon eine Überschneidung. Ich finde, dass der Film, wie gesagt, gerade am Anfang ganz toll aussieht und auch ansonsten einen guten Look hat. Allerdings, was mich ziemlich schnell gestört hat, ist, dass, also man kennt das ja von Jeunet, ein bisschen dieser Postkartenlook, was ja auch bei Amélie natürlich so ist, wobei eben bei Amélie ist es eben dieser romantisierte Paris-Postkartenlook. Hier ist es ein bisschen, naja, amerikanischer und frischer. Allerdings finde ich, verkommt das alles fürchterlich zum Klischee, auch deswegen, weil ich das Gefühl habe, dass das für Jeunet eben auch nur Klischees sind, die er irgendwie so aufgegriffen hat und nur halb verstanden oder wie auch immer. Es ist alles so. Also ich finde, es ist unheimlich flach, diese Bilderwelt, die einem gezeigt wird, diese Farm und dieses Amerika, was wir sehen und so. Also viel mehr als relativ ausgelatschte Klischee-Abzugbilder fallen ihm da einfach auch nicht ein.
Interessant, dass du gesagt hast, die Farm ist grün. Für mich ist Farm immer braun, gelb.
Ja, die liegt eben in so einem idyllischen Tal irgendwie so.
Also wenn ich mir so eine Bilderwelt von Farmen in Montana vorstelle, dann ist das für mich gelbbraun getincht so.
Ja, also es gibt verschiedene Farben, aber viel Weideland gibt es okay. Da auch und so. Naja, und also deswegen, ich finde, sieht gut aus, aber auch für mich eine etwas flache Art. Aber was mich wesentlich mehr gestört hat, ist, dass die Hauptfigur, dieser kleine Junge, ich finde den Schauspieler nicht gut. Und außerdem finde ich ihn auch nicht so richtig sympathisch, was für mich für diese Rolle ein Riesenproblem ist. Also der versucht so ein bisschen sowas zu sein wie, wie hieß der denn, Freddie Highmore oder sowas? So ein britischer Schauspieler, der vor etwa 10 Jahren als kleiner Junge in so ein paar so Johnny Depp Filmen und so auch mit, in Charlie in the Chocolate Factory spielt auch den Charlie. So ein bisschen so ein Typ ist er, also so ein bisschen so ein kleiner, blasser, etwas blutleerer und so. Aber eben, ich finde ihn ein bisschen unsympathisch. Und naja, da er das Kernstück dieses Filmes ist, geht dann eben doch einiges verloren, wenn du eigentlich dich nicht so richtig dafür interessierst, was mit ihm passiert und so. Und dann von der Handlung her ist es so, dass der Film sich lange Zeit ziemlich dahin schleppt. Also es passiert eigentlich nicht viel oder nicht viel, was dich interessieren würde.
Der Hauptpart ist die Reise oder ist der Hauptpart der Part, wenn er dann angekommen ist und da mit den Leuten redet?
Also der Film, wenn man so will, unterteilt sich fast in 3 Drittel. Erstes ist noch so zu Hause auf der Farm und seine Familie und ein paar Dinge, die dort passiert sind und so, über das Familienleben. Das ist der beste Part mit Abstand. Dann mittleres Drittel ist Reise. Das ist, finde ich, zieht sich sehr und gibt einfach auch nicht so viel her, dass du...
Da sind dann aber neue, andere Charaktere, die ihr da trifft, oder?
Sehr wenige. Also eigentlich nur eine Figur, die wirklich ein bisschen Konturen hat. Alle anderen sind halt so vollkommen beliebige Wachpersonal, was mal irgendwo ankommt. Aber niemand, also es ist jetzt nicht so, dass wir da verschiedene Begegnungen haben oder
aber
so.
Aber er schleppt jetzt niemanden von der Familie mit. Das heißt, das ist, nee, dann, nee, nur, ist dann er und die Reise.
Er reist alleine, okay. Genau. Ja. Und wir sehen ihn dann, wie er einen schweren Koffer irgendwo lang wuchtet und versucht, auf den Zug zu bekommen.
Ja, und so sowas. Güterbahnhofsumschaltstationen nachts rumrennt, genau. Und so. Das sieht man alles im Trailer schon so,
genau.
Ein bisschen.
Genau. Ja. Und dann kommt er eben... Das ist jetzt ein Spoiler. Naja, er kommt nach Washington und dann haben sich offensichtlich gedacht, es passiert nicht genug bisher. Und dann dreht der Drehbuchschreiber nochmal so richtig auf und es passiert alles Mögliche. Wobei nichts davon irgendwie plausibel ist und dann eben auch eine ganze Menge Figuren auftreten, die eben so, also die nichts Glaubhaftes an sich haben, so die. Also im Besten, wenn man es noch relativ positiv liest, könnte man sagen, es sind Karikaturen, aber finde ich eigentlich auch nicht, sind einfach nicht überzeugend. Und also gegen Ende, während in der Mitte des Films ich mich einfach sehr gelangweilt habe ich dann gegen Ende des Films gedacht, so, also komm jetzt, diesen Quatsch hier, was damit reißen sie jetzt auch nicht raus, dass sie noch irgendwie so, und dann wird halt noch ein bisschen auf die Tränendrüse gedrückt und dann geht's natürlich um Familie und was bedeutet das überhaupt und wo gehe ich hin und so, so ein Zeug.
Damit Helena Bonham Carter und so im zweiten Teil des Films auch nochmal stattfinden.
Ja. Also Helena Bonham Carter generell, ich mag sie einfach sehr.
Ja, ich auch. Das fand ich auch in dem Trailer irgendwie lustig.
Und ich finde auch, dass sie diese etwas entrückte Mutterrolle schon gut spielt. Also es ist eben, man merkt ganz deutlich, sie ist schon, also Muttersein ist ihr wichtig, aber gleichzeitig ist sie eben in diesem Käferding, hängt sie drin und konzentriert sich nicht so richtig darauf, dass eben ihr Sohn vielleicht auch ein paar Probleme hat oder so. Und
in dem Käferding drin hängen.
Ja, sie sitzt in ihrem Büro, wir sehen ihn dann umringt von riesigen irgendwie Paletten mit aufgespießten Käfern.
Einmal so eine komische Brille irgendwie immer auf. So.
Ja, genau. Und sie ist eben, also sie ist da versessen, irgendwelche Dinge rauszufinden und dabei kommt eben T.S. Spivitt etwas zu kurz. Und das spielt die alles gut, aber das reißt den Film leider auch nicht raus. Also ich finde sie zwar gut in dieser Rolle, aber also ich finde sowieso, dass eigentlich diese Beziehung zwischen ihr und ihrem Mann vielleicht das Interessanteste im Film ist. Zu sehen, wie du zwei Figuren nebeneinander stellst, die eigentlich überhaupt nicht zueinander passen und trotzdem gibt es irgendwie so eine Schwingung, dass du sagst, ja, aber vielleicht ist es doch so, dass sie sich lieben und dass sie irgendwie zueinander gefunden haben und so. Das finde ich das Schönste an dem Film, aber ansonsten leider nicht so toll, finde ich, ehrlich gesagt.
Okay, wie hieß er? Die Karte meiner Träume. Völlig unpassend und auf Englisch.
Die Karte meiner Träume, The Young and Prodigious T.S. Spivitt.
Punkte.
Ich weiß, ich habe schon viel schlechtere Filme in der Sneak gesehen, in denen ich mich wesentlich weniger gelangweilt habe, aber ich würde sagen 4,5 Punkte. Aber also mir hat er wirklich nicht sehr gefallen. Weiß nicht, also ich habe jetzt schon von ein paar gehört, die den Trailer gesehen haben und erwarten, dass es unglaublich toll wird. Weiß nicht, ob ich daran glaube, dass es viele gibt, die das hinterher auch so empfunden haben werden, aber naja.
Sich zeigen.
Ja.
Macht im Schnitt 5 Punkte für die beiden Sneak-Filme. Ist keine gute Woche gewesen.
Nein. Dafür, dass wir endlich mal wieder beide Sneaks besucht haben, aber
ja. Naja, wir müssen nehmen, was kommt, ne? So ist das.
So ist Sneak.
So ist das mit dem Sneak.
Ja.
Leben. Dann hast du noch Fernsehen geschaut? Nein.
Nein, DVD. Ich war zweimal im Kino.
Ach, du warst schon nochmal im Kino.
Ja, ich war zweimal im Kino.
Boyhood
habe ich gesehen, genau. Den Film, über den man ja relativ viel in allen Kulturmagazinen und so im Moment zu hören bekommt. Aktueller Film von Richard Linklater, den man kennt wegen Before Sunset, Sunrise, Midnight und allem, was da sonst. Naja, die drei waren es.
Genau.
Und in diesem Film, also über den hört man auch deswegen so viel, weil der eben über einen Zeitraum von 12 Jahren gedreht wurde. Also die haben sich immer wieder im Sommer getroffen, um eben den weiteren Verlauf in einem Familienleben im Prinzip zu zeigen. Die Hauptfigur ist Mason, der am Anfang 5 Jahre oder 6 Jahre ist. Und sein Vater wird gespielt von Ethan Hawke und seine Mutter wird gespielt von Rosanna Arquette. Und am Anfang, und er hat auch noch eine ältere Schwester, die gespielt wird von Richard Linklaters Tochter, was recht praktisch ist natürlich, wenn man ein Filmprojekt hat, was 12 Jahre dauert.
Ja, laufen die Leute zumindest nicht weg.
Ja, und letztendlich ist der Film ein bisschen das, wir haben noch neulich mal drüber gesprochen, was für ein Film wäre eine Verfilmung deines Lebens oder sowas, was für ein Genre wäre das. So ein Film ist das. Also der dramatisiert nicht jetzt, wie wir haben ja dann drüber nachgedacht, wenn man bestimmte Episoden dramatisiert, dann könnte es auch ein ganz anderes Genre sein. Das macht er eben nicht. Es ist sogar so, dass eigentlich relativ dramatische Dinge häufig in Seitenszenen gezeigt werden oder man sieht gar nicht, dass das eigentlich dramatisch oder sowas, sondern es hat alles so eine ziemlich große Beiläufigkeit und prinzipiell ist der Film einfach daran interessiert, Mason beim Aufwachsen zuzuschauen und zu zeigen, wie seine Familie sich um ihn verändert in dieser Zeit. Also die Eltern sind schon am Anfang des Films sind getrennt, was daran liegt vor allen Dingen auch, dass Ethan Hawke offensichtlich noch nicht annähernd erwachsen ist und irgendwie in der Gegend rumreisen möchte oder irgendwas auf jeden Fall nicht Familie mit 2 Kindern und Patricia Arquette eben von Anfang an da so die Rolle inne hat, zu versuchen, einigermaßen pragmatisch ihre Kinder großzuziehen unter relativ schwierigen Bedingungen. Und sie hat noch dazu ein sehr schlechtes Händchen für Männer. Also sie sucht dann auch danach den einen oder anderen Mann aus, wo du sagst, okay, das ist sicherlich ein Fehlgriff für sie. Und ja, und dann sehen wir eben über die Jahre, wie diese beiden Eltern sich entwickeln und was in deren Leben passiert und dann eben auch, wie Mason älter wird und so die üblichen Phasen von Boyhood eben durch ist. Es ist wirklich so, wir sehen hier nicht ein spektakuläres Einzelschicksal, sondern sehr vieles von dem, was wir sehen, ist uns sehr vertraut. Also selbst mir, die ich natürlich keine Boyhood erlebt habe.
Aber es klingt unglaublich dröge.
Also ich denke schon, dass es ein Film ist, wo man sich ein bisschen dazu entschließen muss, sich dafür zu interessieren. Und wo man, ich weiß nicht, sich ein bisschen dazu entschließen muss, dass man dem was abgewinnen kann, dass man so eine, also ich finde das ganz ungewöhnlich an dem Film ist, dass er es schafft, eine Wahrheit auf den Film, aufs Film zu bannen, die du sonst, finde ich, so untraumatisiert eben einfach selten siehst, die einfach schwer abzubilden ist. Weil sobald du eine Kamera drauf hältst, ist es halt nicht mehr so. Also ich habe ganz viele zum Beispiel Gespräche, die Mason führt, dann auch als er so ins Teenageralter kommt, solche pseudo tiefsinnigen Gespräche, die er dann zum Beispiel mit irgendeinem Mädchen führt, was er getroffen hat und so. Das war mir unheimlich vertraut, diese Art von Gespräch, wo so klar ist, dass in dieser Situation jeder so stark mit auch Selbstinszenierung beschäftigt ist und trotzdem man so dieses Gefühl hat, so, ah, oh, wir haben hier diese Verbindung und das ist die Wahrheit, die wir jetzt
so hier
und sowas.
Hier alles.
Genau. Und vieles davon fand ich einfach so unglaublich gut eingefangen, also so erstaunlich gut abgebildet auf eine Weise, wie ich nicht wusste, dass man das so einfangen kann und so. Also, und dann ist auch vieles auch davon ist so, du schaust zu und denkst dir so, oh Gott, ist es nicht schrecklich? Ist es nicht schrecklich, 13 zu sein oder sowas? Aber, oder 16, noch viel schlimmer.
Ja, ist es.
Ja, aber irgendwie ist das, finde ich, schon eine unwahrscheinliche Leistung. Also, und es ist auch so, dass du zum Beispiel großen Respekt für seine Mutter entwickelst, obwohl sie so viele falsche Entscheidungen auch weil du einfach so das Gefühl hast, du bekommst ein ganz starkes Gefühl von, du hast hier über einen langen Zeitraum gesehen, wie sie die Familie zusammenhält und wie sie sich bemüht, das Richtige zu tun und so. Und dann siehst du auch, wie Ethan Hawke, wie die Figur wächst und wie er eben doch mit 10 Jahre Unterschied dann ein anderer ist, als der am Anfang einfach die Familie zurückgelassen hat und so. Also ich finde, dass der Film dir einfach eine Möglichkeit gibt, was zu beobachten, was sonst im Film ganz schwer abzubilden ist und eben dadurch, dass die Schauspieler altern und du wirklich immer dieselben Figuren siehst, aber eben ein Jahr später und noch ein Jahr später und noch ein Jahr später.
Ist der Film auch so angelegt, dass er immer Jahressprünge macht?
Also er macht nicht ausgesprochen Jahressprünge, aber es ist eben so in loser Folge. Also du merkst eben, sie altern, aber es wird nie gesagt, ein Jahr später oder sowas. Sondern du hast so ein Gefühl von, und das wird häufig auch nicht so erklärt, du hast so ein Gefühl von, okay, offensichtlich zum Beispiel, sie hat einen neuen Mann, offensichtlich sind die jetzt schon eine Weile zusammen. Es haben sich ein paar Sachen verändert oder so. Oder manchmal ist auch einfach nur die Frisur, woran du merkst, oh, okay, wir sind jetzt offensichtlich sind wir woanders. Oder plötzlich hat Mason einen fürchterlichen Ohrring und so. Und du denkst so, huh, wo kam der denn her? Und dann merkst du eben, dass sich in der Zwischenzeit auch ein paar Dinge
verändert. Und das Kind verändert sich schon am deutlichsten, oder? Ich meine, daran weiß man dann immer sicher, dass man jetzt wieder...
Klar, also optisch natürlich, ja, er wächst einfach auf. Er ist am Anfang ist er ein kleiner... 5- oder 6-jähriger verträumter Junge und so und dann kommt er halt so richtig in die Pubertät und seine Schwester kommt richtig in die Pubertät und so und dann ja kommt halt so dieses ganze Kiffer Selbstzweiflei und irgendwie so, ach, was bedeutet das alles und ich brauche mehr und ich will ein Künstler sein oder irgendwie so. Also es ist einfach, man erlebt mit, wie jemand aufwächst und ich finde schon, dass durch wechselnde Schauspieler oder durch Maske oder sowas kein vergleichbares Gefühl von Kontinuität erzeugt werden könnte. Und das finde ich schon sehr ungewöhnlich und beeindruckend.
Ja, das ist auf jeden Fall, glaube ich, das Ding an dem Film, weil ja. So vom Konzept her, weil sowas hat, glaube ich, auch noch keiner vorher gemacht, wüsste ich jetzt zumindest nicht.
Vielleicht arbeitet jemand gerade am 40 Jahre.
Ja, vielleicht. Es ist natürlich auch wahnsinnig risikoreich, ich meine, was natürlich. Über 12 Jahre alles passieren kann. Ja. Man wünscht ja niemandem das, aber
genau.
Schirmacher ist jetzt auch einfach so gestorben mittendrin. Und ja, dann hast du dein Projekt vor die Wand gefahren, weil du gar keinen Out mehr hast, wie du das zu Ende erzählen kannst.
Richtig. Und naja, also im wie gesagt, man muss sich ein bisschen drauf einlassen und man darf nicht erwarten, dass irgendwas Spektakuläres passiert. Der Charme des Films besteht darin, dass er in gewisser Weise das Leben so akzeptiert, wie es eben ist. Also manchmal etwas spektakulärer, aber häufig auch einfach nicht besonders aufregend und so. Und das ist ganz erstaunlich gelungen, wie er das macht, finde ich. Also
cool.
Hat mir auf jeden Fall gefallen. Ich gebe 8,5 Punkte.
Das hätte ich jetzt auch erwartet, dass du ordentlich zulangst, was die Punkte
angeht. Ja. Schöner Film.
Und dann warst du noch im Kino und hast alles zerstören lassen.
Ja, gestern Nacht habe ich mir Godzilla angeschaut.
Mein Lieblingswitz geht über diesen Godzilla.
Ja.
Wenn man Godzilla rückwärts abspielt, den Film,
ja.
Dann handelt er von einem riesigen Dinosaurier, der liebevoll eine Stadt zusammenpuzzelt und am Schluss ins Meer moonwalkt.
Ist das süß.
Ich finde dieses Konzept schön, wie er dann am Schluss so rein moonwalkt ins Wasser. Ja, ist das Neue auch so? Wir haben jetzt hier Breaking Bad, Mensch rennt durch Film vor Monster davon. Oder?
Ja, so ungefähr. Ja, also wir haben, gut, bekanntermaßen ist das eben jetzt der zweite Film von Gareth Edwards von Monsters. Also deswegen auch bei mir die Erwartung eigentlich doch relativ hoch. Wobei ich erstmal vorausschicken muss, kann jetzt mit Godzilla eigentlich nicht so viel anfangen. Also ich habe erstens nicht so viel filmische Erfahrung mit Godzilla und es hat mich auch nie so interessiert. Ich habe nie so verstanden, was irgendwie das Tolle daran sein soll.
Die Japaner verarbeiten ihre Nuklearbomben-Traumata in Monstern.
Schon klar, aber so, dieses, also warum das jetzt irgendwie so filmisch so interessant sein soll, für mich hat sich das nie so erschlossen. Deswegen bin ich da schon ein bisschen auch so mit ein paar Ängsten in diesen Film gegangen. Es ist so, dass die Hauptfiguren, um die sich das eben so rankt, sind vor allen Dingen Vater und Sohn. Vater eben gespielt von Bryan Cranston und Sohn gespielt von Aaron Taylor Johnson, heißt er so, der aus Kick-Ass, der Hauptdarsteller.
Ich finde das aus, während du weiterredest.
Taylor Johnson könnte sein. Aaron heißt auf jeden Fall, glaube ich. Ja, jedenfalls der, also wir fangen an, irgendwie 99 oder sowas. Bryan Cranston ist mit seiner Familie in Japan und er tut da.
Stimmt, Aaron Taylor Johnson.
Ich will da jetzt auch nicht so viel zu sagen. Also jedenfalls, es kommt zu einer Krise, einem Vorfall in so einem wie heißt sowas nochmal?
Atomreaktor.
Kraftwerk. Richtig, das war's.
Ja.
Ich bin schon so weit nach Atomzeit, ich weiß nicht mal mehr, wie das heißt. Jedenfalls, es kommt zu so einem Vorfall und es ist klar, oder zumindest ist Bryan Cranston klar, dass da möglicherweise was anderes passiert ist, als die offizielle Version ist. Und es wird dann danach auch da abgeriegelt und man kann da nicht rein und kann nicht rausfinden, was da wirklich passiert ist und so. Und dann gibt es einen Zeitsprung, 15 Jahre später ist eben sein Sohn inzwischen erwachsen, der lebt in den USA, beziehungsweise er ist auf der ganzen Welt unterwegs, weil er nämlich beim Militär ist. Und er hat eine Frau und einen kleinen Sohn. Und jetzt kündigen sich eben wieder alle möglichen Dinge an. Also erstmal ist es so, dass Bryan Cranston irgendwie festgenommen wird, weil er eben in dieser Quarantänezone rum irgendwie unterwegs ist und dabei stellt sich dann eben raus, dass sich da eben wieder irgendwelche Vorfälle ankündigen, die er an irgendwelchen Messungen schon voraussehen kann und so. Und jedenfalls, ja, irgendwann taucht natürlich auch Godzilla auf, wobei es in diesem Film eben, gut, und da ich mich mit Godzilla, auch mit der Mythologie nicht gut auskenne, weiß ich eigentlich da nichts drüber, aber es ist ja wohl so, dass Godzilla eben nicht notwendigerweise immer nur der Feind der Stadt und der Menschen ist, sondern in diesem Fall er tatsächlich antreten soll gegen irgendwelche anderen ganz fiesen, riesigen Viecher, die alles zerstören und so. Dass sie dann während des Kampfes zusammen alles zerstören, ist eine andere Frage.
Ja, ja, das sind Kollateralschäden.
Genau.
Sind halt,
da
passieren
ist,
halt.
Da ist der Film.
Wo siehst du, was das Wasser hier macht am Tisch?
Oh ja,
ich glaube, Godzilla kommt.
Da ist der Film, muss ich sagen, erinnert er mich fast ein bisschen an The Day After Tomorrow, die, was ansonsten schon eine fiese Beleidigung ist, aber der, sagen wir, Nonchalance, mit der darüber hinweggegangen wird, wie viele zehn Gott weiß, wie viele tausende Leute da wohl draufgegangen sind, die ist schon erstaunlich. Dann so, ach, jetzt ist ja alles gut, weil jetzt ja. Ist ja irgendwie so.
14 Hochhäuser weniger in der Innenstadt
genau.
Alleine. Ja.
Noch, da wird schon keiner drin gewesen sein.
Ja,
also insgesamt ist der Film ein wildes Stückelwerk, finde ich. Man merkt, dass Gareth Edwards da einfach wahnsinnig viel machen wollte. Er wollte offensichtlich eben die Figur Godzilla mehr oder weniger mit inklusive ihrer Geschichte erzählen und eben nicht einfach nur als auftauchendes Ungeheuer, sondern eben wirklich wie fast wie eine Person inszenieren. Was ich ganz spannend finde.
Den man dann am Ende auch lieb gewinnt und so.
Ja, den man... Also für das man eine Achtung empfindet irgendwie oder sowas. Oder wo man so das Gefühl hat, es gibt ja, ich weiß nicht, ich habe ein paar Mal gelesen, dass Godzilla auch manchmal so gesehen wird wie so eine Art Samurai, der letzte seiner Art und so. Hm. Und das, finde ich, kommt schon sehr deutlich raus. Also sowohl wie er optisch inszeniert wird, und ich meine, das ist einfach, also wie das aussieht zum Teil, wenn Godzilla im Nebel erscheint und so, das ist fantastisch. Sieht einfach so unglaublich gut aus. Und der Film macht wahnsinnigen Krach. Deswegen, wenn du im Kino bist, und es war ja 3D, und es ist dunkel und Godzilla kommt im Nebel und es röhrt so durchs Kino, dass dich fast wegfegt, das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Also da, finde ich, ist schon einiges drin, was ich ziemlich gut finde, aber gleichzeitig ist dann so, dass Gareth Edwards hier offensichtlich auch so die Standard-Katastrophenfilm-Familiengeschichte erzählen wollte. Viele Dinge, die da in dieser Familie passieren, gerade auch in Aaron Taylor Johnsons Familie, jetzt mit seiner Frau und seinem Kind und so, finde ich vollkommen überflüssig und eigentlich sind das nur schlechte Szenen, also Szenen, wo dann eben seine von Elizabeth Olsen gespielte Frau mit großen Augen irgendwo hinstarrt und so. Es ist einfach alles so
hysterisch mit dem Kind auf dem Arm wegrennt.
Genau. Und so. Ja. Also es sind viele solche Szenen, wo ich einfach sage, das bringt doch gar nichts für das Interessante, was der Film tut. Ich finde nämlich auch, dass noch eine interessante Sache, die der Film macht, ist, es geht in dem Film ganz viel um die Machtlosigkeit der Wissenschaft und noch viel mehr um die Machtlosigkeit des Militärs. Weil der Film wahnsinnig viel, also es sind immer irgendwie Helikopter und jede Menge wahnsinnig bewaffnete Leute, die in der Gegend rumrennen. Und letztendlich ist die Erkenntnis, das Militär ist machtlos, die können nichts tun. Ja? Und dadurch, dass eben unsere eine Hauptfigur oder vielleicht sogar die Hauptfigur, Aaron Taylor Johnson, eben so ein mit Leib und Seele beim Militär ist und sowas, kriegen wir eben mit, wie er scheitert immer wieder in Situationen. Und obwohl er so ein bisschen diese Rolle hat, so dieses Einzelhelden, der irgendwie was reißen soll, ist letztendlich klar, dass er das gar nicht kann und dass er vollkommen ausgeliefert ist der Situation und so. Und das finde ich durchaus, also das finde ich ist die interessantere Erzählart, die hier vorkommt. Und dann finde ich diesen ganzen Familienballast und dieses ganze, erreicht er seine Frau oder telefonieren die nochmal und dann ist er weg oder kommt er auch nicht an und sowas, das ist alles so vollkommen... Also,
ja, ich will auch lieber das Monster im Nebel sehen.
Ja, also ich verstehe nicht, was das soll. Ich hätte diesen Film ehrlicher gefunden, wenn er sich das alles gespart hätte und es nur darum gegangen wäre, dass Wissenschaft und Militär nichts tun können und sie letztendlich nicht mehr tun, als zu beobachten, was da passiert und so. Also irgendwie, und dadurch ist der Film so zusammengestückelt aus Versatzstücken aus verschiedenen anderen Krieg der Welten Filmen oder was auch immer du gesehen hast. Also so, weiß nicht.
Also ich fand im Trailer so alles so richtig gemacht irgendwie. Also in den Trailern war mal seit langem wieder so ein Spannungsbogen über die einzelnen Trailer, die nacheinander veröffentlicht wurden. Mhm. Weil an dem ersten hast du das Viech noch gar nicht gesehen, beziehungsweise nur mal so eine Hautschuppe aus dem Nebel rauskommen oder so. Und dann diese enorm wuchtigen Bilder, wie diese Fallschirmspringer da durch den Nebel springen und dazu der Ton. Das war schon so in den Trailern, dass ich dachte, wenn derjenige, der den gemacht hat, diese Bildsprache, die er für diesen Trailer gefunden hat, auch nur ansatzweise in dem ganzen Film durchhalten kann, dann wird das unglaublich effektiv werden.
Ja, das dachte ich auch. Also die Trailer sind wirklich fantastisch. Und diese Fallschirmszene ist so atemberaubend. Das ist so bedrückend, dieses, wo die dann quasi so aus den Wolken fallen und du hörst ihn eben atmen in seiner Maske und er sieht nichts und sowas. Das ist wirklich fantastisch gemacht. Ein bisschen fehlgeleitet wird man durch die Trailer, was so die Sequenz angeht. Also eigentlich baut sich der Film durchaus ein bisschen anders auf, als man das Gefühl bekommt im Trailer. Da will ich jetzt eigentlich auch nichts zu sagen. Aber es ist ein bisschen so, dass, also am Anfang ist halt so Wissenschaftsgedöns, wo du zum Teil auch denkst so, okay, die Wissenschaftler wissen offensichtlich nichts. Also Ken Watanabe ist ja der Oberwissenschaftler, der dann irgendwann auch...
Nichtswissenschaftler.
Genau, der dann auch immer wieder mit aufgerissenen aufgerissenen Augen oder Tränen in den Augen so irgendwie schaut, so, oh Gott, oh Gott. Und dann irgendwie so, wir wissen aber nichts dafür, aber irgendwas, was vielleicht Bryan Cranston mal irgendwo beobachtet hat, das könnte uns jetzt helfen. Wo du denkst so, Moment, beschäftigst du dich nicht seit 30 Jahren mit Godzilla? Aber egal. Also es ist schon so... Das ist schon erstaunlich, das soll der Film vielleicht sagen. Letztendlich gibt es da nichts zu wissen, weil das eben alles nicht zu verstehen ist für Menschen. Also am Anfang ist eben so Wissenschaftsgedöns, was eigentlich auch nichts bringt. Dann ist ziemlich viel Militär versucht irgendwas und so, was auch nichts bringt. Und dann ist sozusagen der große Monster-Showdown. Und ich finde, dass der Spannungsbogen im Film leider nicht ganz so effektiv ist wie in den Trailern. Ich finde, dass es trotzdem ein unterhaltsamer Film ist, der knallt so. Aber es ist ein Film mit vielen Mängeln, meiner Meinung nach. Also vielem, was zusammengestückelt ist oder nicht so richtig passt oder so. Also so ganz richtig überzeugt hat der Film mich eigentlich nicht. Und da muss man jetzt sagen, ich saß ja noch im Kino und es war 3D und es war Mordsound und so. Und da frage ich mich, was bleibt von dem Film übrig, wenn du ihn hinterher mal zu Hause auf DVD schaust? Also ich überlege halt, wie zum Beispiel ich Inception oder Dark Knight Rises oder sowas im Kino fand und dann, wie ich ihn aber auch zu Hause angeschaut und gesagt habe, so finde ich immer noch cool. Da habe ich ehrlich gesagt jetzt meine Zweifel, weil die Story ist eigentlich schon dünn. Und das Beeindruckendste sind halt die großen Godzilla-Szenen und sowas. Also deswegen, also
nur für Leute mit 50 Zoll
Fernsehern. Ja, also für mich leider nicht so toll wie erwartet. Durchaus, ja, Popcorn-Kino. Und ich meine, als wir nach Hause gegangen sind, hat der Marc so gesagt, naja, es ist irgendwie auch ein bisschen wie Transformers. Da habe ich gesagt, so nee, also das finde ich jetzt nicht. Dafür ist für mich schon zu viel drin, was ich irgendwie auch interessant finde. Und ist zu deutlich, dass er eben andere Dinge zeigen will, als nur den puren Bombast oder sowas. Und der Film ist auch kein bisschen sexistisch. So, da würde ich ihn auch, also er macht auf keinen Fall dieses Transformer-Ding, was Frauen angeht. Insofern, da würde ich ihn doch deutlich abgesetzt sehen. Aber zum Beispiel im Vergleich zu Pacific Rim letztes Jahr, muss ich sagen, hat Pacific Rim mich so alles in allem mehr überzeugt. Also mehr berührt, hatte irgendwie mehr Geschichte und so. Also ich fand Godzilla sehr okay, aber keinen sehr guten Film.
Ich sehe gerade, dass er nicht mehr läuft in Gießen, in dem Atmos-Kino.
Ah.
Das ist jetzt eigentlich sehr schade.
Ja, das wäre natürlich.
Da hätte man wahrscheinlich dann hingehen müssen. Habe ich jetzt verpasst. Mist. Naja. Ich bleib dabei. Ich würde ihn gerne noch sehen. Zumindest soundtechnisch und fernsehmäßig kann ich das hier in meinem Wohnzimmer einigermaßen abbilden. Wenn es auch nicht 3D wird und die Leinwand nicht ganz so groß ist, kann ich hier zumindest ordentlich den Dino röhren lassen. Ist kein Dino, ne? Eigentlich ist irgendwie.
Das kommt tatsächlich auch mal vor. Ist der Sohn von Aaron Taylor Johnson schaut irgendwie Nachrichten und sagt dann sozusagen seiner Mutter so: Mami, Dinos! Und sie so:
Ja. Ach, kleine Jungs können sich dafür begeistern. Also.
Ja, na, der weiß er ja auch
nicht. Total unverständlich, dass die Mutter das nicht toll findet.
Da weiß er ja auch noch nicht, dass sein Vater da irgendwie rein soll, um irgendwelche abenteuerlichen Dinge zu tun. Naja, also ich glaube, ich gebe 7.
Papa, Dino
fangen. Ich gebe 7 Punkte. Allerdings befürchte ich tatsächlich, dass bei Heimatsichtungen auf DVD das sogar nochmal absinken könnte.
Ja. Ja. Gut.
Aber kann man anschauen, auf jeden Fall. Und ich freue mich nach wie vor sehr auf, was immer Gareth Edwards als nächstes macht. Also es ist jetzt auf keinen Fall so ein Film, wo du sagen könntest, jetzt hat er wirklich alles, er hat alles verraten, was, was man vorher bei, von ihm erwarten konnte. Nein, es ist, man sieht, lustigerweise finde ich im Film, wie er damit kämpft, mit eben den Ideen, die er durch dieses große Budget umsetzen möchte und sowas. Es ist einfach, es ist eine ganz schwierige Sache offensichtlich. Ja.
Okay. Gut.
Jo.
Da haben wir es mit den Filmen.
Haben wir es. Da du Prisoners nicht gesehen hast?
Ja, ich habe Prisoners noch nicht geguckt. Ich musste jetzt Sherlock gucken.
Ach, du und musstest ich, jetzt Sherlock gucken.
Ja, mir fehlt jetzt noch die dritte Folge. Die zweite war sehr, sehr lustig.
Ja.
Ich kann die zweite Folge der dritten Staffel sehr empfehlen.
Ja, ich habe noch nicht angefangen mit der dritten Staffel.
Und die dritte werde ich jetzt noch schauen. Außerdem muss ich gerade wieder Suburgatory gucken. Die zweite Staffel ist ja auf Watch Ever.
Ja, habe ich schon.
Bin
durch.
Schon fast durch.
Ja, ich auch.
Zweite ist schwächer als die erste, oder?
Ja, das stimmt schon.
Deutlich.
Aber schon lustig auch.
Ja, aber ich habe das Gefühl, also ich bin jetzt, können wir eigentlich drüber reden, weil es fehlen nicht mehr viele Folgen, jetzt irgendwie noch 5 Stück oder so, dann bin ich auch durch. Ich habe das Gefühl, in der ersten Staffel hatten sie noch so ein bisschen den Anspruch, so, auch wenn die ganzen Figuren sehr überzeichnet sind, weil darum geht es ja eigentlich, dass diese ganzen Vorort-Leute schwer überzeichnet herkommen und man dann so nach und nach die Fassade wegbröckelt und die beiden Hauptfiguren eigentlich so die normalen sozusagen sind, wo man das Gefühl hat, die sind mit gesundem Menschenverstand ausgestattet und können noch so ein bisschen beurteilen, wo man abdreht und was noch okay ist. Mhm. Und in der zweiten Staffel habe ich das Gefühl, dass man einfach an allen Stellschrauben in den roten Bereich gedreht hat.
Mhm.
Also die Nachbarin, die Mutter von der besten Freundin, wie heißt, ich weiß gar nicht, die Chase, die Mutter von den Chase, die ist einfach nur noch überdreht. Die Frau ist die überhaupt nicht mehr in irgendeiner Realität verortet in der zweiten Staffel. Die ist einfach nur noch drüber. Und Dallas geht so, die ist noch so halbwegs die so ähnlich bleibt, wie sie in der ersten Staffel war. Und Noah auch dreht völlig durch. Also das, man hat einfach alle Regeln in den roten Bereich gedreht. Und das, finde ich, ist einfach irgendwie ein bisschen zu viel.
Ja, und ich finde auch, dass die zweite Staffel das Problem hat, dass eben für beide Hauptfiguren diese in der ersten Staffel ja nur angedeutete, sagen wir das, romantische Potenzial in bestimmte unwahrscheinliche Richtungen. Dadurch, dass das jetzt dann eben so manifestiert wird, entstehen einfach Probleme, weil du die Hauptfigur ja in gewisser Weise dann beide nicht mehr so richtig ernst nehmen kannst, weil eigentlich klar ist, dass das Unsinnsbeziehungen sind und das
mit Ryan Shay, das geht nicht.
Ja, das ist einfach, also, und ich finde, das war in der ersten Staffel durchaus überzeugend, dass sie so diesen Moment hat, wo sie so, also ja, quasi genau. Bei ihr so eine romantische Wallung gab.
Guck mal kurz das Animalische durch.
Genau, aber gleichzeitig dann so, nein? Und jetzt dann eben so, naja, das ist dann schon etwas weniger überzeugend, wie das dann so weiter erzählt wird.
Ja.
Also.
Da finde ich fast noch die Geschichte von dem Schuldirektor. Oder was ist Direktor? Nee, Schulpsychologe, was auch immer. Doch, der ist Direktor, ne?
Ja. Ich
weiß gerade seinen Namen nicht. Den finde ich fast noch so, weil die ist von Anfang an so überzeichnet, die Rolle, dass man jeglichen überdrehten Unfug, den der so anstellt, einfach mit so einem Augenzwinkern glaubt oder zumindest als lustig akzeptiert. Ja. Na gut, ich guck's trotzdem zu Ende.
Ja, also ich habe es trotzdem ganz gerne geschaut, aber es stimmt schon, dass es etwas schwächer geworden ist.
Das fand ich jetzt mal sehr, ich fand es oft bei anderen Serien schwierig, wenn man so sagt, dass die erste Staffel ist toll und die zweite ist ein bisschen schwächer und die dritte ist wieder besser oder so. Weil ich finde, oft sind so Schwankungen zwischen einzelnen Folgen einer Staffel und wenn es dann irgendwie 20 Stück sind oder so, dann habe ich mich immer schwer getan, 20 Folgen in einen Gesamthaufen zu werfen und jetzt irgendwie darüber einen Mittelwert zu bilden und zu sagen, diese Staffel ist aber viel besser als das und das.
Hm.
Und bei Suburgatory fällt mir das zum ersten Mal so wirklich auf, dass ich sage, die sind fast durchweg alle schwächer als die, als fast alle der ersten Staffel.
Hm.
Das ist wirklich ein richtiger Abfall zu merken. So. Und auch wenn ich das immer noch gut genug finde, um es weiterzugucken, ist mir jetzt zum ersten Mal so aufgefallen, dass ich dachte, ja, hier mit wirklich der Zusammenhalt einer Staffel ist hier anders als in der ersten.
Ja.
Gut.
Gut.
Hörerfrage. Auch ein sehr vernachlässigtes Themengebiet der letzten Folgen.
Ja.
Wir haben ja in den letzten Folgen einfach nur
über Fußball geredet.
Wir haben über alles geredet. Über Grills, über meinen kaputten Zeh, über Christophs Fitness. Wir haben über alles geredet.
Das klingt ja interessant. Das muss ich mir direkt mal anhören.
Es war ein Potpourri, um dieses Wort wieder zu verwenden, von Themen, die alle nichts mit Film zu tun hatten.
Na gut.
zurück sozusagen wieder auf die Kernwerte des Sneakpots und zur Hörerfrage. Welche haben wir uns ausgesucht? Ich habe es vergessen.
Wieder eine vom Dirk. Der Dirk wird ein bisschen bevorzugt in letzter Zeit, muss ich sagen. Aber hat er natürlich verdient, aber wir werden dann demnächst auch mal wieder andere Hörerfragen beantworten.
Genau.
Das ist eine lange Hörerfrage, deswegen ich muss jetzt erstmal eine Weile lesen.
Mach das.
Sie hat zwei Teile. So, die Frage ist, welche Rolle spielen Auszeichnungen, Awards, bei der Beurteilung eines Filmes? Werdet ihr dadurch beeinflusst? Oh, es sind viele, viele Unterfragen. Etwa in der Richtung, der hat einen Oscar gewonnen, da muss was dran sein. Oder ist es umgekehrt, einfach Freude oder Ärger darüber, dass ein Film einen Preis gewonnen oder nicht gewonnen hat, weil ihr ihn nicht gut oder gut fandet? Und dann Frage B, findet ihr Awards wichtig? Und wenn ja, welche Awards sind wichtig? Einmal in Bezug auf den Preis, gilt nur der Oscar oder auch BAFTA oder Auszeichnung auf Festivals? Zum anderen bezüglich der Kategorie, hat Make-up wirklich eine Bedeutung oder doch nur bester Film, Regie, Darstellerin? Okay, also erstmal, finden wir Auszeichnungen wichtig? Sind wir dadurch beeinflusst? Und dann, welche Awards sind wichtig und so weiter?
Also erstmal ist ja so, dass wir durch die Tatsache, dass wir der Sneakpot sind, oft Filme einfach sehen, bevor die bei den Oscars kommen. Das gilt nicht immer für alle, aber meistens reden wir dann über die Filme, wenn sie noch vor dem Kinostart sind und da ist der Oscar unter Umständen noch nicht durch. Und da können wir uns gar nicht beeinflussen lassen. Schon mal super. Müssen wir uns darum nicht kümmern. Aber natürlich trifft uns das, wenn wir DVDs und so Sachen gucken von Filmen, die irgendwie mal, wo dann draufsteht, mit 7 Oscars ausgezeichnete Supermeisterwerk. Trifft uns, beeinflusst mich das. Ich wahrscheinlich unterbewusst schon. Ich würde hoffen, dass mich das nicht beeinflusst, aber wahrscheinlich tut es das irgendwie unterbewusst schon, weil man sich davon nicht freimachen kann. Wenn da steht, dass das irgendwie alle wichtigen Menschen toll fanden, dann ist man schon mal so vorgepolt so ein bisschen, wenn man da reingeht. Aber das feiert einen nicht davor, dass man am Ende, wenn man fertig ist mit Gucken, denkt, nee, ist doch scheiße der Film. Aber
ja, also es stimmt schon, dass gerade jetzt so bei den aktuellen Filmen, die anlaufen und so, wenn die Oscars kommen, ich eigentlich häufig schon, und zwar, das muss man sagen, sowohl zu den Filmen, die ich gesehen habe, aber auch zu denen, die ich noch nicht gesehen habe, das Gefühl habe, schon so eine Meinung zu haben. Und dass die Oscars da eher schon ein bisschen spät kommen, um mich noch sehr großartig zu beeinflussen, ist dann eher so, dass ich eben während der Oscarsverleihung bei bestimmten Filmen, auch wenn ich sie nicht gesehen habe, hoffe, dass sie nichts gewinnen oder umgekehrt. Also gut, aber es gibt ja eben immer schon so diesen Awards-Buzz eben vorher schon, BAFTA, ja, und eben was die Kritiker so sagen und sowas.
Ja, und die Globes.
Genau, und ich würde sagen, also gut, die Globes sind ja auch ziemlich kurz davor, aber ich würde eben so sagen, klar, diese Vorbereitungssaison für die Oscars, alles, was dann so davor kommt an Berichterstattung und so, da würde ich schon sagen, dass mich das beeinflusst. Also auf jeden Fall auch dabei, was ich anschaue, was halt nicht in der Sneak gekommen ist. Also ich glaube, also es gibt viele Filme, die ich bestimmt nicht im Kino angeschaut hätte, wenn nicht so insgesamt die Meinung gewesen wäre, das könnte Oscar-relevant werden oder sowas. Du hörst halt, dass viele Kritiker darüber schreiben, dass das irgendwie ein ganz heißer Kandidat ist und so. Und dann interessiert mich das potenziell schon. Inwiefern das dann wirklich mich darin beeinflusst, es gut oder schlecht zu finden oder manchmal auch total entsetzt zu sein, was so ein Buzz hat und du denkst, verstehe ich nicht. Weiß ich auch nicht. Das ist natürlich nicht so leicht zu beantworten, wie beeinflusst man letztendlich doch ist. Mein eigenes Gefühl ist, dass ich von gutem Willen oder Abneigung, was Regisseure oder Schauspieler angeht, viel stärker beeinflusst bin als davon, ob ein Film einen Preis gewonnen hat. Also dass eben mein Wille bei einem Regisseur, auch einem Film, der mich eigentlich nicht so überzeugt, was Gutes abzugewinnen, einfach weil ich von dem Regisseur viel halte, ist die stärkere Kraft für mich als das, was einen Oscar gewonnen hat oder so.
Und der zweite Teil der Frage sind, also was halten wir von Awards generell? Sind die wichtig für die Filmindustrie? Was denkst du? Also ich meine, irgendwie, das gehört ja immer irgendwie dazu, dass man sich gegenseitig auszeichnet. Man kann halt kein Weltmeister im Filmemachen werden, also muss man irgendwie anders den Leuten was Goldenes in die Hand drücken.
Also ich würde sagen, es hat zwei Teile. Erstens ist es natürlich einfach eine Unterhaltungsshow, es sind diese ganzen Awards, Verleihungen und so weiter. Das ist natürlich Teil der Werbemaschinerie in Hollywood. Und ich meine, jeder, der sich, oder auch in anderen Filmnationen, jeder, der sich irgendwie so ein bisschen für dieses hinter den Kulissen dort interessiert, ein bisschen was drüber gelesen hat, weiß ja auch, wie da bestimmte Personen, wie wichtig die eben für die Kampagnen sind, damit was bei den Oscars platziert wird und so. Das ist halt einfach ein großer Werbemechanismus und das finde ich, kann man interessant finden oder unterhaltsam finden oder auch nicht. Was ich vollkommen albern finde, ist eben immer wieder dieses vor den Oscars immer wieder auftauchende Argumentation, dass die Oscars keine Rolle spielen, weil das ist einfach so fundamental nicht wahr in Bezug auf das, was in Zukunft gemacht wird. Das ist einfach so offensichtlich, dass ein Regisseur, der einen Oscar gewinnt, so viel weniger Probleme hat, seinen nächsten Film gemacht zu bekommen und eben auch Stars hinterher es leichter haben, sich die Rollen auszusuchen, die sie wollen. Deswegen ist einfach, also ich finde es so offensichtlich, dass diese großen Awards eine Auswirkung haben auf das, was hinterher kommt, dass ich es absolut lächerlich finde, zu behaupten, es spielt keine Rolle. Also ich find es vollkommen legitim, ja, dass man sagt, das interessiert mich nicht. Aber zu sagen, das spielt keine Rolle, ist einfach vollkommen weltfremd.
Und dass es deshalb durchaus richtig ist, als Filmfan sozusagen dafür, zumindest darauf zu hoffen. Und
dass jemand einen Oscar gewinnt.
Dass die Leute einen Oscar gewinnen, genau. Von denen man mehr sehen
genau.
will.
Also genau so geht es mir, dass ich eben bei den Oscars allein deswegen schon emotional involviert bin, weil ich bei bestimmten Leuten hoffe, dass sie eben den Rückenwind bekommen, den sie durch einen Oscar auf jeden Fall bekommen würden. Und
ja, den sie deiner Meinung nach verdienen und deshalb genau. den Oscar brauchen, damit genau. in die richtige Richtung weitergeht.
Genau, und auch natürlich gibt es diesen Fall, wo du einfach findest, dass jemand, wo das eben nun so eine große Auszeichnung ist, die von vielen eben immer wieder hochgehalten wird, dass du bei jemand einfach findest, er hat das verdient, mehr als andere auf jeden Fall. Das geht mir schon so. Also zum Beispiel ist bei mir natürlich das ewige Beispiel fast jedes Jahr Roger Deakins für Kamera nominiert, so ungefähr. Dieses Jahr ja auch wieder für Prisoners. Mhm. Und da geht es mir immer so, dass ich immer denke, Roger Deakins sollte diesen Oscar gewinnen. Und da ist es sogar so, dass ich das eben so empfinde, wenn ich den Film noch gar nicht gesehen habe, weil ich einfach so vieles von ihm so toll finde. Und
man einfach weiß, dass es wieder gut sein wird.
Bestimmt. Ja, und also deswegen, mich interessiert das. Ich finde jetzt nicht, dass es ein Muss ist, dass man sich mit den Awards beschäftigt, aber ich finde es albern zu behaupten, dass das keine Rolle spielt. Und eben nicht nur die Oscars, auch, also BAFTA finde ich ist auf jeden Fall auch eine wichtige Sache, weil eben erstens da Großbritannien intern eben schon mal so vorgelegt wird, was relevante Filme sein könnten, auch für den deutschen Markt und dann natürlich auch für die Oscars. Ja, außerdem, weil eben da zum Teil auch nochmal andere Impulse kommen, als die dann aus Hollywood kommen oder so. Mit Cannes habe ich ein bisschen größere Schwierigkeiten, ehrlich gesagt. Also bei Cannes geht es mir schon häufiger so, dass Filme, die dort ausgezeichnet werden, ich sie dann mehr oder weniger aus Pflichtgefühl irgendwann anschaue und es häufig so ist, da ich denke so, oh.
Fürchterlich verkopfte. Es ist jetzt aber Kunst, weil es genau. ist anstrengend.
Also
und so.
Ja, mit Cannes habe ich Schwierigkeiten.
Das geht mir manchmal auch so, nicht immer, aber.
Ja.
Und den Deutschen Filmpreis finde ich fürchterlich piefig.
Das, da weiß ich immer nichts drüber, ehrlich gesagt.
Das kann ich nicht. Ich habe den paar Mal habe ich diese Verleihung angeschaut. Hm. Ich finde allein diese Zeremonie so möchte gern Oscar-mäßig, dass ich sie unglaublich unerträglich finde. Dann ist auch immer ein Hollywood-Star geladen, der die ganze Zeit wie Falschgeld in der zweiten Reihe sitzt und sich denkt, was mache ich hier eigentlich? Was hat mir mein Agent hier eingebrockt? Der kann ich die ganze Verleihung nicht gucken.
Ja.
Das färbt dann leider in meiner Wahrnehmung auch so ein bisschen auf den Preis ab. Also ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie einen Filmcover in der Hand haben würde, eine DVD, wo draufsteht, irgendwie mit einem deutschen Filmpreis ausgezeichnet, ich glaube, das würde ich eher so Kenntnis nehmen, als dass das jetzt, wenn da oben steht 7 Oscars, dann ist das schon so der Moment, wo ich denke, 7 Oscars, Film kenne ich nicht, was ist denn da los, wieso habe ich den noch nicht gesehen und dann will ich ihn sehen. Wie ich ihn dann finde, wird sich rausstellen, aber das wäre zumindest ein deutliches Incentive, die Scheibe in den Player zu legen.
Ja.
Bei dem Deutschen Filmpreis wäre mir das völlig wurscht.
Ja, das geht mir auch ein bisschen so, aber vielleicht bin ich da auch ein bisschen voreingenommen. Aber zum Beispiel Hongkong ist dann schon wieder eine andere Sache. Da geht es mir häufiger so gut, das wird bei uns ja einfach nicht so publiziert, was dort prämiert wird. Aber manchmal hat man dann eben doch einen Film in der Hand, wo eben draufsteht, der große Abräumer des Jahres so und so. Und dann denke ich, okay, cool.
Dieses Sundance Film Festival, da habe ich immer das Gefühl, dass man da sehr oft gute Filme sieht, wenn die da ausgezeichnet wurden.
Wobei inzwischen natürlich Sundance... jetzt auch schon, also ich meine, ursprünglich war Sundance ja mal so ein Independent-Ding und jetzt ist eben auch so, dass klar die sozusagen die großen Produktionsfirmen da ihre kleineren Sachen hinschicken und sie dort in den Start schicken. Also das.
Aber dort zu gewinnen, da hat man eigentlich.
Ja.
Also bei mir hat es immer so, wenn ich das lese, dass das da gut bewertet wurde,
ja.
dann das hat zumindest häufig genug dazu geführt, dass ich den Film genossen habe, dass ich immer da was Positives mit verbinde.
Das stimmt. Und auch finde ich, dass der Sundance-Publikumspreis häufig relativ verlässlich ist. Ja, also es sind häufig Filme, die man dann auch wirklich gut findet. Ja, also mich interessiert das auf jeden Fall. Diese Frage mit dem, sind nur die Hauptkategorien von Bedeutung oder auch Make-up und so weiter. Wie siehst du das?
Make-up, okay. Es ist immer die Frage, was da ausgezeichnet wird. Also manchen Jahren sind es dann so Filme wie Cloud Atlas oder so, wo Make-up wirklich zu einem Exzess eingesetzt wird, um so Alterungsprozesse, wir hatten das Thema ja heute sowieso schon, zu machen, wo halt sehr viel Arbeit drin steckt oder wo dann Make-up so Richtung, keine Ahnung, irgendein Alien-Film und dann sind irgendwie Menschen, die in Aliens umgebaut wurden, damit sie dann so, dann ist das halt so der Make-up-Dings, wo du denkst, okay, das war richtig viel Arbeit. Und manchmal sind es so Jahre, wo halt so ein Film jetzt nicht irgendwie dabei ist. Da ist das Make-up dann dafür, dass irgendwie Leute, die in 20er Jahren in einem großen Gatsby-mäßigen Film irgendwie schick geschminkt wurden, wo ich mir dann denke, so, naja, das ist doch irgendwie so Handwerkszeug. Das ist ja jetzt nicht unbedingt preiswürdig, dass ihr das hinkriegt. Wenn ihr das nicht hinkriegt, seid ihr in dem Job falsch. Also, aber bei sowas wie Production Design oder so finde ich das absolut notwendig, dass das ausgezeichnet wird, weil es gibt so viele Filme mit extrem schlechtem Production Design, da muss man einfach den guten Leuten nochmal irgendwann einen Preis in die Hand drücken. Klar, irgendwie diese bester Film, beste Regie, die beiden überstrahlen irgendwie alles, aber was mich immer interessiert ist, wer Best Cinematography kriegt. Das ist einfach ein, weil ich so Filme so visuell auch sehr wahrnehme, ist das für mich einer der ganz wichtigen Oscars. Ja, bei Schnitt finde ich auch noch sehr wichtig. Sound Editing und Best Score und Best sowieso. Da gibt's aber auch Leute, so wenn ich jetzt an Björn denke zum Beispiel, der sowas ganz anders wahrnehmen wird als wir vielleicht. Der bei sowas dann da sitzt und denkt sich, ja, hier, Sound Editing war in dem Film total toll, würden wir vielleicht gar nicht mitkriegen, wenn wir den Film gucken. Aber natürlich ist das alles ein Baustein, warum am Film am Ende gut funktioniert und gut wirkt. Und warum sollen die Leute nicht auch einen Preis kriegen?
Also ich finde es auch vollkommen richtig, dass die einzelnen Kategorien ausgezeichnet werden. Auch deswegen, weil es gerade sowas wie Set-Design oder auch Make-up oder sowas auch in einem schlechten Film ist eine außergewöhnliche Leistung in so einem Bereich geben kann. Und,
ja, genau.
Und ich meine, das gibt's ja durchaus für Schauspieler auch. Es gibt auch gute Darstellerleistungen in nicht so guten Filmen und so. Und das finde ich auch legitim. Also ich finde legitim, dass quasi die Künstler in ihren Bereichen nicht nur vom großen Zusammenhang abhängig sind, also davon, dass der Film ausgezeichnet wird, sondern dass auch das Augenmerk darauf gelegt wird, dass sie einfach da eine ungewöhnliche Leistung
gebracht haben. So gesehen auf jeden Fall, ja, richtig, genau.
Und mich interessiert es durchaus auch. Natürlich ist es, wie du sagst, es gibt einfach Kategorien, die man vielleicht auch nicht so versteht, wo man nicht genug weiß, um irgendwie so jetzt auch so nachvollziehen zu können, worin da die grandiose Leistung besteht oder so. Aber mich interessiert das trotzdem. Also ich bin ein Fan auch der weniger zentralen Kategorien und schaue mir das immer ganz gerne an. Also ich finde, und deswegen finde ich aber auch zum Beispiel bei der Oscar-Verleihung, finde ich es immer dann besonders schön, wenn sie es schaffen, bei diesen Einspielern oder so, wenn eine Kategorie angekündigt wird, ein bisschen zu illustrieren, was da passiert, worin die Arbeit besteht und sowas. Also in manchen Jahren ist es ja ganz toll gemacht worden schon, dass du richtig so das Gefühl gehabt hast, aha, vom Entwurf und dann passiert das und so.
Ja.
Und manchmal ist es etwas lieblos, dann kommen einfach immer wieder die gleichen Szenen.
Genau, das ist so der Punkt. Wenn sie versuchen, irgendwie rüberzubringen, dass jetzt das Production Design in dem Film total toll ist und in der Szene ist wieder nur eine rumschreiende Jennifer Lawrence zu sehen, denke ich mir, ja, kann man die jetzt mal rausnehmen aus dem Bild gerade, weil das Production Design ist hinter ihr. Ja? Also das muss man dann so vermitteln irgendwie in diesen Einspielern. Und bei Sound, Sound Editing und Soundschnitten so fand ich, war Gravity so. Das war mal so ein Film, wo es wirklich gemerkt hat, wo es wirklich in den Vordergrund kommt. Wenn du merkst, was die mit dem Ton gemacht haben.
Ja.
Nee, finde ich richtig. Soll es geben.
Wir sind pro.
Wir sind pro Kategorien und so.
Ist natürlich lustig, dass wir das jetzt so total so kurz vor dem Sommerloch machen, wo so die Award-Season total durch ist. Niemand hat zurzeit eine starke Meinung zu irgendwelchen Awards. Das kann man so jetzt einfach mal rausschicken.
Ja. Genau, mehr Awards für alle.
Ja.
Der Kurzfilm Shorts at Moonlight Publikumspreis wird der demnächst. Jetzt geht ja die Kurzfilm Open-Air-Saison los. Ich glaube, es startet jetzt im Juli irgendwann. Ich habe die genauen Daten vergessen. shortsandmoonlight.de. Könnt ihr wieder Kurzfilme gucken im Rhein-Main-Gebiet. Und da gibt es auch einen Award.
Sehr gut.
Den Skoda-Kurzfilmpreis. Oh Gott, jetzt habe ich Skoda genommen. Oh. Und weiß gar nicht, ob die dieses Jahr wieder Sponsor sind. den irgendwas von irgendwem gesponserten Kurzfilm-Award. Ja. Gut. Lassen wir es dabei.
Lassen wir es dabei.
Eine richtige Sneakpot-Folge.
Ja, erstaunlich. Ne?
Nach drei Folgen, die was anderes waren.
Ja. Ja, die kann ich dann vielleicht im Urlaub mal nachhören, weil die nächsten beiden Wochen bin ich ja leider weg.
Im Urlaub?
Ja, also ich bin nur eine Woche im Urlaub, aber von Samstag bis Wochenende, Sonntagnacht oder sowas.
Ich bin deswegen auch nächstes Wochenende weg.
Dann müssen die Stefan anderen die Stellung
irgendwas,
halten.
Irgendwas tun.
Da wird bestimmt wieder über Fußball geredet.
Das könnte passieren. Ja, ich bin auf einem Reggae-Festival.
Ach.
Ja, und ich werde so ein luxuriöses Festival-Camping-Wochenende verbringen, wie ich es noch nie zuvor verbracht habe, weil wir haben uns ein riesiges Wohnmobil gemietet.
Oh.
Wir wollten eigentlich nur ein kleines Wohnmobil mieten, aber die waren alle schon weg. Dann haben wir die Konsequenz gezogen und haben gesagt, no, dann nehmen wir halt das Große.
Nehmen wir das mit Pool.
Ja, ganz so krass ist es nicht, aber es ist so die maximale Kategorie, die man da mieten konnte. Es ist so, Okay. Es ist riesig. Es ist 7 Meter irgendwas lang.
Okay.
Ich werde sehen, ob ich damit um die entsprechenden Kurven rumkomme.
Ja, ich wollte gerade sagen.
So mein Wohn-LKW da eingeparkt bekomme.
Sehr schön.
Ich freue mich, das wird sehr dekadent. Ja. Wahrscheinlich bin ich der Jüngste, der mit sowas rumfährt. Sonst, wenn man in diese Riesendinger mal reinguckt, dann sitzen da immer so weißhaarige Menschen drin, ja, die dann so ihren Lebensabend genießen mit so einem LKW, in dem sie wohnen können und durch die Welt fahren. Und ja. Naja, wir werden sehen.
Das sehr gut.
Stimmt lustig. Kannst wo geht's für dich hin?
Nach Korfu.
Oh, das klingt aber auch gut.
Da war ich noch nie. Aber
ich auch nicht, aber es klingt sehr urlauberisch.
Ja, wir wollten sehr unstressigen Urlaub und deswegen haben wir einfach ein Hotel in einer Bucht gebucht, wo es nicht viel gibt, außer Olivenhaine und ein bisschen Hügel und Meer und sowas und in der Nähe ein paar Burgreste oder sowas, aber es ist wirklich nicht, also es ist keine große Aufregung zu erwarten, es stand auch in den Hotelbewertungen, im Internet stand auch überall so, total schön, aber ein paar so, keine Party und wir so, yay, da wollen wir hin. Und ja, deswegen, es wird ganz ruhig, wir werden sehr faul sein. Wir haben uns vorgenommen, diesmal sehr, sehr faul zu sein, was uns im Urlaub immer schwer fällt. Wir nehmen uns eigentlich immer vor, sehr faul zu sein und sind dann doch immer so ein bisschen so Aktivurlauber. Und
ich
mal sehen, wie weit wir kommen.
Ich faul zu sein und bin immer voll aktiv Urlauber. Ich kann das, glaube ich, gar nicht.
Ja, aber ich meine, es ist einfach so, wir sind insgesamt so jetzt wegen Arbeit und allem Zeug, zu viel Wochenendprogramm auch und so, sind wir total ausgelaugt nun am Ende und schleppen uns jetzt so zum Urlaub und nehmen uns vorher vor, okay, jetzt muss echt entspannt werden. Und in der Vergangenheit kam halt dann häufig unter gleichen Voraussetzungen immer raus, so machst du morgens 5 Stunden Wanderung und dann gehst du noch in irgendeine Stadt und dann abends noch irgendwie so. Und dann bist du natürlich am Ende des Urlaubs, okay, hast du viel erlebt, aber bist ja irgendwie auch fährst auf dem Zahnfleisch nach Hause. Und wir haben uns jetzt sehr fest vorgenommen, dass es sehr, sehr ruhig wird. Aber mal sehen, wie erfolgreich wir sind. Aber das Hotel sollte uns dabei helfen, weil es wird schwierig, dort irgendwie Party aufzutun.
Vielleicht ist das der richtige Ansatz. Man muss sozusagen mit der Umgebung anfangen. Also erst der Vorsatz, genau. Dann plant man die Umgebung und dann kann man versuchen, ob es uns umsetzen kann.
Ja, und wir haben auch keinen Mietwagen. Also deswegen, auf der anderen Seite wird es dadurch dann schon sehr anstrengend, irgendwo hinzukommen. Deswegen, wenn dann immer so eine halbe Weltreise mit irgendwelchen Bussen, wo dann ewig an der Haltestelle
ist. Das darfst du dann eben nicht tun.
Naja, ich werde berichten, wie erfolgreich wir nichts getan haben.
Wir sind gespannt.
Ja.
Gut, dann hört ihr nächste Woche wieder rein zur Folge 345. Wir sind schon fast wieder bei 350. Das ist die Hälfte von 700, das muss man sich mal vorstellen. Ich weiß nicht, was das jetzt damit zu tun hatte, aber wollte ich mal so...
Die magische Zahl 700.
Das,
bekannt.
Ja, bekannt aus Funk und Fernsehen. Okay, genug Schabernack. Tschüss.
Okay, tschüss.